Sex on Air, der WTS-Podcast.
Herzlich willkommen und hallo zusammen zu unserer weiteren Podcast-Folge. Das ist, glaube ich, die Nummer 7 unserer Folge Sex on Air Talk Cologne. Mein Name ist Hans-Christoph Kressner. Ich bin Director bei der WTS in der Niederlassung Köln. Und ich habe heute die große Freude, an meiner Seite den Betriebsführer Veit Nienhaus zu haben. Herzlich willkommen, Herr Nienhaus, auch nochmal.
Hallo zusammen, auch an alle Zuhörer.
Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Und in unserem heutigen Podcast wollen wir ein Urteil besprechen vom Finanzgericht Baden-Württemberg vom 26.04.2024 mit dem Aktenzeichen 5K1696/23. Und ja, der Fall dreht sich im Wesentlichen darum, ob eine Beteiligungskettenverlängerung für Zwecke des 1-2a beachtlich ist oder nicht. Und das war eine Frage und darüber hinaus eben auch, ob Steuervergünstigungen in Betracht zu ziehen sind. Und das wollen wir jetzt gleich im Nachgang mal diskutieren. Vielleicht als erstes hier der Einfachhaber, weil ich glaube, der Sachverhalt ist relativ gut nachvollziehbar, den erstmal kurz dargestellt. Wir hatten einen Einzelkaufmann, einen eingetragenen Einzelkaufmann, den A, und zu seinem Einzelunternehmen gehörte unter anderem auch eine grundbesitzende Kapitalgesellschaft. Und dann hat er nämlich eine Ausdehnung vorgenommen aus seinem Einzelunternehmen nach 122 Umwandlungsgesetz. Und er hat sein Einzelunternehmen inklusive eben der Beteiligung an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft ausgegliedert. Und hier stellte sich dann die Frage, ob der 1-2b ausgelöst wird oder nicht, weil nämlich die Personengesellschaft, die ja die Grundbesitzenden, die Anteile an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft übernommen hatte, quasi als neuer Gesellschafter eingestiegen ist und damit eigentlich ein hundertprozentiger Wechsel der Anteile an der grundbesitzenden Gesellschaft innerhalb von 10 Jahren uno acto hier eingetreten ist und damit eigentlich die Voraussetzungen des 1-2b Grunderwerbsteuersatz erfüllt sind. Ja, die Klägerin hat mit der Literatur, die teilweise argumentiert, die nämlich teilweise sagt, diese Regelung, die muss eigentlich einschränkend ausgelesen werden, die soll eigentlich Missbräuche nur vermeiden. Und hier verändert sich dem Grunde ja zivilrechtlich nichts, weil auch der Einzelkaufmann durchgeblickt an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft beteiligt bleibt. Damit hat die Klägerin argumentiert, sind die Voraussetzungen des 1-2b nicht erfüllt, aber dem hat dem Grunde nach das FG Baden-Württemberg eine Absage erteilt und letztendlich muss man sagen, gab es das auch schon zum 1-2a Grunderwerbsteuergesetz und hat gesagt, vorrangig ist hier eine zivilrechtliche Betrachtungsweise heranzuziehen, wenn es um die unmittelbare Beteiligung an einer grundbesitzenden Gesellschaft geht. Und hier ist ja die Personengesellschaft, die ja die Anteile einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft übernommen hat, unmittelbar eingetreten als neue Gesellschaft und somit waren die Voraussetzungen nach Ansicht des FG Baden-Württemberg so erfüllt. Ich denke, Herr Nienhaus, da werden Sie keinen Widerspruch erheben gegen die Sichtweise des FGs.
Definitiv nein. Zum einen in ständiger Rechtsprechung oder in mehrfacher Rechtsprechung des BFH angelehnt zu den Tatbeständen des 1-2a und oder 1 Absatz 3 in der Vergangenheit, also vor dem 1.7.21, schon mehrfach geurteilt, dass halt das Zwischenschieben einer, ich nenne sie jetzt mal Beteiligungspersonengesellschaft, in einem Beteiligungsstrang de facto einen Tatbestand nach 1-2a oder 1 Absatz 3-3a auslösen kann, weil die zwischengeschobene Personengesellschaft als solches als Rechtsträger Anteile erwirbt, die steuerbar nach § 1-2a bis mittlerweile 3a bewegt werden können. Also das steht im Lichte und im Zuge der alten Rechtsprechung zu den ganzen Thematiken, die wir vor dem 1.7.21 haben. Und die hat sich aus meiner Sicht das Finanzgericht Baden-Württemberg hier zu eigen gemacht und hat sie übertragen auf den hier streitbefangenen Tatbestand des 1 Absatz 2b, wo aus meiner Sicht als Schlussfolgerung die rechtliche Lösung, dass ein Tatbestand verwirklicht wurde, bei der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft durch die Übertragung aller Anteile auf die Personengesellschaft de facto total zutreffend ist. Herr Gressner lächelt, ich habe gerade auch gelächelt bei der Vorstellung. Und ich muss auch ganz klar sagen, also das entspricht der konsequenten Fortführung dessen, was wir in der Vergangenheit in der Grunderwerbsteuer in Bezug auf das Zwischenschieben von Personengesellschaften schon immer gemacht haben und der BFH und die Finanzgerichte auch entsprechend bestätigt haben.
Ja, also die Rechtsfrage der Tatbestandsverwirklichung ist wohl hier zu bejahen, dass denke ich, haben wir jetzt in Ausführungen von Herrn Lienhaus auch entnehmen können. Eine zweite Rechtsfrage, die erörtert wurde in dem Urteil, und ich glaube fast, dass das noch die etwas spannendere Frage ist, das ist nämlich, sind hier Steuervergünstigungen anwendbar? Und da wurde unter anderem die Frage gestellt, ob der 5 Absatz 2 Grunderwerbsteuer anwendbar ist, also eine Übertragung des Gesellschafters auf seine Gesamthand, ob die hier anwendbar ist. Man muss sagen, früher wäre das bei der Grundbesitz- und Kapitalgesellschaft wohl gegangen, mit Blick auf 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz. Aber hier sprechen wir vom 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz. Und der fingiert ja wie der 1 2a Grunderwerbsteuergesetz eine Grundstücksübertragung von der alten Gesellschaft auf die neue Gesellschaft. Also wir haben nicht den Vorgang wie beim 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuer abgebildet. Insofern ist es schwierig, da eine Übertragung vom Gesellschafter auf die Gesamthand zu begründen. Also das war das eine Argument, was dann dazu bewogen hat, das FG diese Vorschrift abzulehnen. Und das andere Argument war, ja, dass wir überhaupt eine Gesamthand natürlich brauchen, um in diese Vorschrift die Begünstigung reinzukommen. Und das ist nun mal bei einer Kapitalgesellschaft schwierig zu argumentieren. Der dritte Punkt, mit dem sich das FG auseinandergesetzt hat, in dem Zusammenhang, den fand ich eigentlich auch ganz interessant, nämlich die Frage, ob hier möglicherweise eine Ungleichbehandlung mit Blick auf den Anwendungsbereich von 5 und 6 restriktiv eben nur auf Personengesellschaft, eine Ungleichbehandlung zwischen Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft bestehen kann. Da hat zumindest sich das FG ein bisschen Gedanken gemacht, ob hier verfassungsrechtliche Bedenken bestehen könnten, hat das abgelehnt. Aber ich frage mich halt mit Blick auf das MOPEB ab 01.01.2024, da ist ja die Gesamtheit für Personengesellschaften abgeschafft worden, ob man dann nicht vielleicht zum anderen Ergebnis kommen könnte, Herr Nienhaus.
Die Frage kann man definitiv ab dem 01.01.2024 könnte man sich die stellen und könnte man auch beantworten. Der Gesetzgeber im grunderwerbsteuerrechtlichen Bereich hat den aber beantwortet, dadurch, dass durch 24 Grunderwerbsteuergesetz angeordnet wird, dass bis zum 31.12.2026 die Begrifflichkeiten Gesamthand, Gesamthandsvermögen, gesamthändlerische Mitberechtigung, die vor allem ausschließlich bei den Steuervergünstigungen § 5, 6 und 7 eine Rolle spielen können, bis zum 31.12.26 weiter gelten, und zwar für die rechtsfähigen Personenvereinigungen im Sinne von 14a Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenordnung, sodass aus Sicht des Gesetzgebers zumindest bis zum 31.12.26 der bisher bestehende Diskurs zwischen Kapital- und Personengesellschaften in Bezug auf Steuervergünstigungen in der Grunderwerbsteuer zumindest gesetzlich manifestiert sind und verfassungsrechtlich in der Vergangenheit ja auch schon mal thematisiert worden sind. Unter anderem auch vom BfH, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und an der Stelle bisher alle finanzgerichtlichen und auch BfH-Entscheidungen in die gleiche Richtung gegangen sind zur Grunderwerbsteuer, dass hier in Bezug auf die Steuervergünstigungen 5, 6 und § 7 Grunderwerbsteuergesetz auf jeden Fall eine Nicht-Gleichbehandlung der Person mit der Kapitalgesellschaft oder umgekehrt der Kapital mit der Personengesellschaft vonnöten sei, sondern hier eine Differenzierung nach Gesellschaftsform gerechtfertigt ist und auch bleibt nach Ansicht des Gesetzgebers bis zum 31.12.26.
Sprich, da wird hoffentlich der Gesetzgeber eine Antwort finden. Eine also spannende Frage, eher in die Zukunft gerichtet als für den vorliegenden Fall. Aber dann kommen wir dann zu der dritten Rechtsfrage, die mich besonders immer packt. Das ist nämlich die Frage des 6a Grunderwerbsteuergesetz, ob der hier greifen kann. Da muss man einfach klar sagen, eine Voraussetzung bei dieser Vorschrift ist die Einhaltung der Vorbehaltensfrist von 5 Jahren des herrschenden Unternehmens. Das wäre hier der eingetragene Kaufmann. Und das Problem in dem Sachverhalt ist gewesen, dass eben im 152 Umwandlungsgesetz eine solche Auswirkung auf die Personengesellschaft nur auf eine bestehende Personengesellschaft umgesetzt werden kann. Und deswegen war auch im ersten Schritt eben erst die Personengesellschaft gegründet worden. Und dann ist die Auswirkung erfolgt auf eine bestehende. Und deshalb konnte man die einschränkende Auslegung des BfH aus seinem Urteil aus 2019 nämlich hier nicht anwenden, der ja gesagt hat, immer dann nur, wenn umwandlungstechnisch die Einhaltung der Haltesfrist nicht möglich ist, dann muss ich sie auch nicht beachten. Das war aber hier eben gerade nicht der Fall, weil eben das Gesetz eine Übertragung auf eine bestehende nur vorsah. Und deswegen hat das FG Baden-Württemberg den 6a leider auch abgelehnt, weil eben schon bereits die Vorbehaltensfrist nicht erfüllt ist. Wenn man sich aber jetzt den 152 Umwandlungsgesetz anschaut, dann kann man vielleicht ja auf auch noch andere Umstrukturierungslösungen kommen, weil der sieht nämlich neben der Ausführung auf eine Personengesellschaft eben auch eine Ausführung auf eine neu gegründete Kapitalgesellschaft vor. Aber da ist es nach meinem Verständnis immer noch so, dass die Finanzverwaltung offensichtlich in dem Fall nicht dem BFH folgen will, Herr Nienhaus.
Da stellt sich jetzt die Frage, was gilt? Also der BFH hatte den Fall einer Ausgliederung zur Neugründung auf eine Kapitalgesellschaft so noch nicht zu beurteilen. Es ist aktuell noch ein Revisionsverfahren beim BFH anhängig zu dieser Rechtsfrage, Vorinstanz Sachsen-Anhalt. Das Aktenzeichen ist römisch 2 R2 aus 22, wo der BFH genau diesen konkreten Sachverhalt Ausgliederung zur Neugründung eines Einzelkaufmanns oder des Vermögens eines Einzelkaufmanns mit Grundstückenanteilen auf eine neu gegründete Kapitalgesellschaft zu beurteilen hat. Und da kann ich Ihnen nur sagen, die Finanzverwaltung sagt aktuell, das geht nicht begünstigt nach 6a. Textziffer 2.1 am Ende der gleichlautenden Ländererlasse aus 2023 zur Anwendung von Paragraph 6a. Ob und inwieweit der BFH dieser Meinung der Finanzverwaltung Folge leistet, wage ich mal zu bezweifeln, weil auch mit guter Begründung das Finanzgericht Sachsen-Anhalt hier zu der Konsequenz gelangt ist, dass A, der 6a zu gewähren wäre, weil rechtstechnisch sich hier definitiv eine Problematik ergibt, und B, für alle aktuell streitigen Fälle verweise ich hier auch auf den ADV-Beschluss des Finanzgerichts Münster in der gleichen Rechtssache, die ohne großes Zögern in der Sache auch eine Aussetzung der Vollziehung, Entschuldigung, gewährt haben.
Also das ist auch meine Kenntnis. Diejenigen, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, deren Eindruck war auch zu dem Verfahren, was Sie vom FG Sachsen erwähnten, dass da wohl die Chancen relativ groß sind, dass der Steuerpflichtige das Verfahren gewinnen wird, was letztlich meines Erachtens, nach meiner Wertung, was der BFH früher in 2019 zu der Anwendung gesagt hat, ist auch nicht so überraschend ist. Ja, zusammenfassend lässt sich einfach sagen, dass wohl es erstmal Stand jetzt, dass es so ist, dass die zivilrechtliche Betrachtung eben auch beim 1-2b vorrangig anzuwenden ist. Das heißt also damit auch, es bleibt dabei, dass eine Beteiligungskettenverlängerung eben sehr wohl das Risiko in sich birgt, dass der 1-2b ausgelöst wird. Aber man muss sagen, zum 1-2b gibt es eben noch nicht diese klare Aussage wie beim 1-2a Grunderwerbsteuergesetz. Und das war auch der Grund, glaube ich, warum das FG dann die Revision zugelassen hat. Unter dem Aktenzeichen römisch 2, eher 16 aus 24 ist das Verfahren bereits beim BFH anhängig. Und so wird der DFH nochmals Gelegenheit haben, hier das auch für den 1-2b Grunderwerbsteuergesetz zu klären für die Praxis, was auch, denke ich, von sehr großer Bedeutung sein wird. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, Herr Nienhaus, für die Diskussion und dass Sie da sind, für die interessanten Einblicke. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei Ihnen, liebe Zuhörer. Und falls Sie Fragen zu dem heutigen Thema haben oder diesem Podcast haben, lassen Sie uns das gerne wissen. Sie erreichen uns unter der E-Mail podcast@wts.de. Und damit verbleibt es einfach uns beiden. Tschüss zusammen.
Tschüss.